gar nicht einfach, in diesen Tagen einen kühlen Kopf zu bewahren. Das versuchen wir heute ohne Puls im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Heißt also, Philipp, wir reden nicht über Nominierungskriterien, wir regen uns nicht über Autofahrer auf. Ja, also all die Dinge, die wir besonders gut können, einfach mal. Ist jetzt eigentlich in Regensburg besonders heiß oder immer noch kälterer als hier?
Es ist inzwischen auf jeden Fall sehr warm. Ich glaube, gestern waren es irgendwie 33, 34 Grad.
Ja, siehst du, da war hier schon auch noch anders. Ja, wir hatten 38, also das war schon richtig. Ja. Also es war brezelig.
Es ist so, dass man sich schon denkt, nur vom Bewegen alleine, also ich rede von Gehen, beispielsweise um in die Kita zu gehen, gegen die Mittagszeit, denkt man sich so, ich möchte mich eigentlich eher in Schatten setzen mit einem kalten Getränk in der Hand. Ich war später laufen gestern als geplant, weil ich unsere Kleine in die Kita gebracht habe, natürlich Laufsachen schon angezogen und dachte mir so, Mensch, ja, so 7:30, 8:00, perfekt, dann laufe ich gleich noch eine Runde, bevor ich dann arbeite. Kam dann ein Anruf dazwischen mit unserem guten Bekannten Felix. Ging so ein paar Arbeitsthemen sozusagen, die wir abstimmen mussten. Und bin währenddessen dann schon mal so ein bisschen Richtung Donau gelaufen, also gegangen und wir haben telefoniert. Und es ist ein bisschen längeres Telefonat geworden. Dann war es irgendwie schon 30, 40 Minuten später, als wir fertig waren. Da saß ich dann im Donaupark auf einer Bank im Schatten, so weit, so gut, und dachte mir, Mensch du, ich habe ja um 11, muss ich aber eigentlich auch in die Stadt fahren für meinen Physiotermin. Da muss ich jetzt ja schon mal ein bisschen kalkulieren, wie lang kann ich überhaupt noch laufen, damit ich noch genügend Zeit habe, danach auszuschwitzen, weil sonst duschst du, kannst gleich dreimal duschen gehen. Und dann ist es eine kleine, aber feine 10-Kilometer-Runde geworden und ich habe mir wirklich schon kurz nach 9 gedacht, es ist zu heiß. Für das ist es zu heiß eigentlich jetzt. Und man sieht das natürlich. Also man sieht das ja, Tempo war jetzt gemütlich. Ich bin da, wo es flach war, um knapp über 4 Minuten gelaufen. Die zweite Hälfte war da ein bisschen trailig und haben auch ein paar Höhenmeter dazu. Insgesamt waren es 4:30. Das ist jetzt eigentlich ein sehr gemütliches Tempo. Aber wenn du mal einen Blick drauf wirfst, auf was für eine Herzfrequenz du das gelaufen bist, dann stellst du fest, ui. Jo, der Aspekt, dass es dann auch eben um 9:30, beziehungsweise ich war kurz nach 10 dann zurück, 10:15 Uhr, glaube ich, war ich wieder zu Hause. Es ist warm und der Körper muss auf jeden Fall deutlich mehr machen. Und ich glaube, ich saß dann bei uns zu Hause erstmal noch 20 Minuten und habe nur getropft.
Ja, ist ja heute auch unser Schwerpunktthema. Und wir sind total glücklich, dass wir mit Dr. Carsten Hollander den Experten in Deutschland, er wird noch ein Shoutout an andere Experten, die ihm behilflich sind bei seiner Reise, als Doktor und als wissenschaftlicher Berater und leitender Arzt der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft, sich mit diesem Thema befasst, also mit Hitze, mit sportbarer Hitze, mit Kühlung, mit Strategien. Und ganz spannendes Gespräch. Vielen Dank nochmal, Carsten, für die Zeit halt auch und Erkenntnisse, die für mich komplett neu waren und für Philipp, glaube ich, auch. Und ich bin gespannt, was ihr sagt, aber hilfreiche, ja, und sehr coole Erkenntnisse. Also da könnt ihr euch schon auf jeden Fall darauf freuen. Ja, also man versucht dann ja irgendwie früher Sport zu machen. Du hast das versucht. Ich bin dann gestern Morgen einfach schon mal schlauerweise Rad gefahren, weil das ja natürlich ein bisschen weniger Impact hat. Du bist natürlich dann, klar, auf dem Rad sitzt du halt nur stumpf rum. Ja, und
hast ein bisschen Fahrtwind im besten Falle.
Hast ein bisschen Fahrtwind, ja. Du bist aber insgesamt ein bisschen mehr der Sonne exponiert, ne, weil du halt nicht stehst, sondern halt natürlich darauf sitzt. Ich bin auch so um kurz vor 9 losgefahren. Ich fand es sehr, sehr okay. Da waren es aber hier auch schon 28 Grad. Also es war dann schon relativ warm. Als ich dann zu Hause war, waren es schon über 30. Aber am Nachmittag war es hier so brettheiß, da gehst du raus und hast schon das Gefühl, du kannst nicht richtig einatmen.
Ja.
Ja, und dann habe ich halt mich nochmal zurückerinnert an Sonntag, wo halt die Leute beim Ironman Frankfurt ja eben in der Zeit dann auch losgefahren sind mit dem Fahrrad und am späteren Nachmittag oder am früheren, späteren Nachmittag dann erst losgelaufen sind. Ja, das ist so ein Brett, das ist Wahnsinn. Ja, ich selber hatte da nicht das Gefühl vor 2 Wochen in Münster, weil ich, das war zwar auch über 30, aber ich hatte nicht dieses Gefühl, dass man nicht einatmen kann, weil es so warm ist. Das war jetzt, glaube ich, nochmal hier, also hier zumindest deutlich anders und in Frankfurt am Wochenende auch. Also, was soll ich sagen? Unsere Frauen machen es halt richtig, ne? Das schaffen wir halt nicht, weil wir schwach sind.
Also ich glaube, also Barbara.
Die laufen halt um 5.30 Uhr.
Oder genau, um 5, 5.30 Uhr. Das ist halt auch weit weg von der Uhrzeit, die ich irgendwie für angenehm empfinde, so überhaupt, also vom Organismus in Gang zu kommen. Aber das ist natürlich richtig, ja. Da hast du natürlich wahrscheinlich wirklich noch sehr, sehr angenehme Temperaturen und vor allem nicht so eine direkte brennende Sonneneinstrahlung. Da ist es wahrscheinlich angenehm. Ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, Barbara heute zu fragen, wie viele Menschen sie heute Morgen getroffen hat. Wahrscheinlich mehr, als man denkt. Wahrscheinlich haben einige die Idee, dass man sich sagt, Mensch, vor meinem Arbeitstag heute gehe ich lieber jetzt schon mal ein bisschen Sport machen für mich, bevor ich dann irgendwie, keine Ahnung, um 4 oder um 5 aus dem Büro rauskomme. Und dann, da brauchst du dich draußen, glaube ich, außer vielleicht in ein umliegendes Gewässer, brauchst du dich nirgendwo mehr reinstürzen, glaube ich.
Aber auch dazu gibt es gleich eine Erkenntnis von Carsten, die wir so nicht auf dem Schirm hatten und die extrem hilfreich sein kann für euch alle, wenn ihr auf irgendeine Hitzegeschichte am Wochenende zulauft. Also wettkampfmäßig oder ja, Longrun oder was auch immer. Also ganz spannend, lohnt sich gleich. Das andere ist ja, wie schläfst du vorher? Ja? Also wir haben keine Klimaanlage, das ist ja doch in Deutschland eher ungewöhnlich. Wir sind halt im ersten Stock mit dem Schlafzimmer in der Regel das wärmste Zimmer des Hauses, ja, also jedenfalls im Sommer, weil eben den ganzen Nachmittag da die Sonne draufsteht, selbst wenn man die Rollläden runter macht oder halb runter macht, es ist halt immer ein bisschen wärmer, weil relativ nah unterm Dach und so weiter und so fort. Also was machst du? Wie bleibst du kühl? Ich schlafe so geht so, ja, aber Mary schläft schlecht, wenn es warm ist, ja. Aber wir haben natürlich auch den Pod von Aidsleep, ja, mal wieder bei uns hier im Podcast als Partner dabei. Und das ist echt ein Gamechanger. In der Investition sicher nicht ganz preiswert, aber wenn ihr bedenkt, vernünftig schlafen oder nicht vernünftig schlafen, ist ein Riesenunterschied, jetzt gar nicht nur auf Sport bezogen.
Ja, Lebensqualität.
Sondern eben Lebensqualität, genau. Und da dann auf so eine leicht gekühlte Matratze, die man individuell einstellen kann, ja, und bei entsprechenden Abo-Modellen, die es da gibt und bei entsprechenden Modellen, die Aidsleep zur Verfügung hat, gibt es halt auch noch eine individuelle Anpassung an die Körpertemperatur, die verändert sich nämlich im Laufe der Nacht. Das ist schon ein sehr exquisites Tool, muss ich sagen. Also jetzt gerade, ja, so in dieser außergewöhnlich warmen Phase, merkt man erstmal den Benefit von Schlafen in kühler Surrounding.
Ja, total. Also bei uns ganz ähnlich. Tagsüber wird versucht, natürlich so gut zu verschatten wie möglich und die Fenster nicht offen zu haben, damit die Wärme nicht ins Haus kommt. Nachts haben wir dann schon oft Fenster gekippt oder im frühen Morgenstunden, um überhaupt mal wieder ein bisschen Kühle hier reinzubekommen. Aber ja, am Ende Schlaf ist, das haben wir auch hier im Podcast schon oft gesagt, das Regenerationstool Nummer 1 und auch natürlich fürs normale Alltagsleben wahnsinnig entscheidend, wie energetisch man da durch den Tag geht. Aidsleep war bei uns schon mal Partner, die haben aber in der Zwischenzeit ihre Systeme auch nochmal wahnsinnig weiterentwickelt. Inzwischen sprechen wir hier vom Pod 5 beziehungsweise vom Pod 5 Ultra. Du hast schon gesagt, das ist nicht ganz preiswert, das ist jetzt sicherlich nicht unbedingt der Lustkauf, aber es ist, glaube ich, schon ein Investment, was man sich überlegen sollte, falls man eben auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dass man gerade in den Sommermonaten nicht so gut schläft. Es gibt durch die Neuentwicklungen und durch die unterschiedlichen Modelle eben die Möglichkeit, dass das System lernt, was für dich individuell die beste Schlafumgebung ist und das auch automatisiert für dich weitgehend einstellt. Es gibt die Möglichkeit, wenn man, davon gehe ich immer bei vielen Hörenden hier aus, zusammen mit jemandem im Bett schläft, dass du auch zwei total unterschiedliche individuelle Zonen hast sozusagen. Also das ist schon echt gigantisch.
Das machen wir auch. Das ist wirklich ein Riesenvorteil, weil ich mag das nicht, wenn es so kalt ist. Ich habe eher so eine mittlere Temperatur ganz gerne.
Genau, da ist natürlich jeder unterschiedlich und das ist schon wirklich außergewöhnlich. Und ja, bei uns gibt es jetzt den Pod 5 und Pod 5 Ultra von Aidsleep über unseren Link aidsleep.com/bestzeit mit unserem Code bestzeit 350 Euro Rabatt auf die Ultra-Version und 200 Euro Rabatt auf den Pod 5. Also das ist natürlich dann schon auch echt ein starkes Angebot. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Alle Infos zu den Systemen und den verschiedenen Modellen und Optionen findet ihr auf aidsleep.com/bestzeit.
Ja, und es sind ja so die Addition der unterschiedlichen Herangehensweisen und Maßnahmen, die einen dann in der Hitze vernünftig unterwegs sein lassen. Ja, sei es, dass du einen stressigen Tag hast oder dass du jetzt eben auch noch versuchst, einen langen Lauf zu machen oder einen Ironman zu machen.
Ja.
Ja, und ich war wirklich, wirklich begeistert am Wochenende. Also auf der einen Seite natürlich, weil es ein Monsterrennen war. Ja, und da wirklich so viele Facetten drin waren, aber tatsächlich auch, was die da noch gelaufen sind hinten, ja.
Ja.
Also das ist ja wirklich crazy, ja. Christian Blumenfeld, die speziellen Hitzeanpassungen von dem kommen wir gleich nochmal zu. Der ist 2,30 hinten drauf gelaufen. Also das ist schon ein richtiges Brett, ja. Aber auch die anderen da in der Weltklasse, das ist wirklich, wirklich schon crazy, was die hinten drauf laufen, ja. Bei diesen Temperaturen. Aber du merkst halt auch, mit was für einer Akribie die halt dieses Rennen angehen und Ernährungsstrategien, Kühlungsstrategien halt konsequentest eingehalten werden, ja, obwohl die mit Maximalgeschwindigkeit, nicht maximal, aber mit Optimalgeschwindigkeit auf dem Rad unterwegs sind, da Traffic ist, da die Abstände zum Vordermann einzuhalten sind, Motorräder drumherum fahren, in der zweiten Runde werden dann Age-Grupper überholt.
Ja.
Das ist permanente Konzentration. Ja, weil du einfach sonst in sehr, sehr gefährlichen Situationen bist. Die sind so schon oft heikel. Ja, aber also ich habe jetzt jedenfalls keine schlimmen Stürze gesehen. Aber ich habe halt eben auch nicht, wie leider beim Halbmarathon am vergangenen Wochenende, wie in Münster bei der olympischen Distanz, ich habe keine medizinischen Notfälle gesehen oder gehört. Also offensichtlich,
Na, wir haben
also
beim
ne.
Helle Halbmarathon, da hattest du mir auch ein, zwei Sachen geschickt,
Ja.
sowohl was Pressemeldungen waren, aber auch von, ich sage jetzt mal, Erlebnisberichten von Läuferinnen und Läufern, die da vor Ort waren, war schon grenzwertig teilweise, ja.
Ja, also ich hoffe, dass ihr nicht bei so einem Wetter einfach mal aus Spaß einen Ironman macht. Also das würde ich mal ausschließen, also eine Langdistanz. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, ja, weil da geht man halt natürlich sehr viel systematischer dran. Ja, auch dazu gibt es gleich nochmal eine ganz coole Erkenntnis, die ich nicht kannte von Carsten. Bei einer olympischen Distanz oder bei einer Volksdistanz ist das schon anders. Das machst du dann mal.
Man
Ja, oder.
spontaner.
Genau, mal spontan, ja, aus einer Wette heraus oder lass uns mal ausprobieren, ja, oder lass uns mal einen Zehner laufen gehen oder lass uns mal einen Halbmarathon laufen, schaffen wir doch. Ja, in der Regel schon, aber bei solchen Temperaturen ist dann halt eben auch die Grenze sehr viel näher als vielleicht bei 10 oder 15 Grad Außentemperatur. Also das ist schon ein Unterschied, ne?
Total, also ich glaube, bei einem Halbmarathon ist es einfach so, dass du zeitlich so lange in einem, ich sage jetzt mal, schon eher fordernden Herzfrequenzbereich unterwegs bist, dass das schon, je nachdem, wie empfindlich man noch ist, das ist ja auch total unterschiedlich. Ich bin jetzt kein Läufer gewesen, der wahnsinnig gut mit Hitze zurechtgekommen ist, außer bei so Mittelstreckensachen, aber ich rede jetzt mal aus der Perspektive für Stunde drei, also Stunde aufwärts
Das
sozusagen.
überrascht mich jetzt ganz kurz, weil eigentlich läufst du ja sehr gerne bei gutem Wetter, also bei
Ich laufe
Sonne.
sehr gerne bei gutem Wetter, aber klar, im Trainingsbereich, sage ich jetzt mal, ist es ja meistens in einem, jetzt nicht in einem All-Out-Bereich. Und früher, wenn wir Intervalle gemacht haben, klar waren ja dann auch die Sommerwettkämpfe auf der Bahn irgendwie in den Abendstunden, da war es ja dann dementsprechend auch in aller Regel warm. Ich fand alles, was so Intervalle sind, so bis 5000, fand ich okay, das fand ich tolerabel, konntest dich auch gut drauf einstellen. Darf man auch nicht vergessen, der zeitliche Aspekt damals, 5000 Meter, da reden wir gerade mal von 13,5, 14 Minuten. Also das ist jetzt nicht,
Ist
das
ja
ist
rum
sehr,
wie nix.
ist hochintensiv, aber ist jetzt auch nicht super lang. Da habe ich noch nie jemanden gesehen, der jetzt da umgekippt ist sozusagen. Während hingegen bei 10.000 auf einer Bahn, erinnert dich, da gibt es ja regelmäßig so, dass da inzwischen Getränkestationen, also einfach zum Kühlen hauptsächlich, auf Bahn, keine Ahnung, 4, 5 aufgebaut werden, auch bei Großereignissen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, weil das in diesen Kesseln, wenn es nicht gerade Doha ist, wo es klimatisiert ist, das Stadion, wo das natürlich sich nochmal mehr wie so ein Brennglas fast hält und staut. Aber ich fand immer alles, was so Halbmarathon aufwärts war, da ist es bei mir gekippt. Das habe ich nicht so gerne gehabt, wenn es da super heiß ist, weil das war für mich, klar, relativ groß, viel Hautfläche für Läufer durchschnittlich, extrem leistungsmindernd war. Also da habe ich wirklich massiv gemerkt, dass ich nicht in der Lage war, da irgendwie Höchstleistung zu erbringen. Und wenn ich jetzt an so Extreme denke wie EM 2018, gut, da war ich an der Achillessehne schon angeschlagen, aber das. Oder auch Rio, da kam ja noch der Faktor Luftfeuchtigkeit dazu. Da war es jetzt nicht 30 Grad bei uns. Ich würde sagen, bei den Männern vielleicht sogar nur, das war kühler als bei den Frauen damals, die Woche zuvor, vielleicht nur 25, 26 Grad, aber dafür irgendwie Ende 80, Anfang 90% Luftfeuchtigkeit durch diesen Regenschauer zu Beginn. Also da habe ich schon gemerkt, da komme ich schnell an meine individuellen Grenzen, einfach was der Körper tolerieren kann. Und ja, ich fand das umso beeindruckender, was da teilweise, wie gesagt, im Triathlon-Kontext möglich ist. Und aber auch gleichzeitig erschreckend, weil mein, der Heller Halbmarathon ist seit sehr langer Zeit auf diesen Mitte Juli Termin, glaube ich. Da ist es ja erwartbar, dass es warm ist. Und trotzdem spielen sich solche Szenen dort häufig so ab. Also ich will da gar nicht mehr jetzt irgendwie in Haftung nehmen oder irgendeinen schwarzen Peter zuschieben. Ich glaube, vor einigen Jahren gab es ein paar mehr Schlagzeilen, weil damals sogar an der Strecke das Wasser ausgegangen ist. Das sollte natürlich nicht passieren, aber als Veranstalter kannst du natürlich für gewisse Dinge versuchen zu sorgen und dann ansonsten hat jeder natürlich auch eine Eigenverantwortlichkeit und deswegen ist es für uns auch total cool, dass eben Professor Carsten Hollander heute sich für uns Zeit genommen hat, um hoffentlich euch einen gewissen, wie soll ich sagen, Vorsprung zu geben für die Zukunft und auch einen gewissen Respekt, das vielleicht auch, ich glaube, die meisten von euch haben den, in solchen Dingen sich jetzt mal hochintensiven Belastungen auszusetzen. Da sollte man nämlich schon im Vorfeld einige Dinge beachten oder, sagen wir mal so, durchs Beachten kann die Erfahrung angenehmer werden.
Also ich habe ja immer so gedacht, okay, die letzten Jahre, ja, vor den großen Marathonläufen in Paris, bei den Olympischen Spielen in Tokio und so, ja, immer die Riesendiskussionen, ja, um Hitze und so, ja, und Langdistanz-Triathleten immer so, okay, holt mal Bier.
Ja. Holt mal Bier.
Mitten im Hochsommer, ja, Frankfurt rot und so, ja, alles immer mitten im Hochsommer. Aber das sind ja viele Strategien, die da eine Rolle spielen, ja.
Auch das Intensitätslevel, muss man fairerweise sagen.
Ja, natürlich auch, klar. Auf der anderen Seite, wir sind bei unserem zweiten Partner und das ist dann für mich auch schon eine entscheidende Frage. Hast du dich bei deinen Halbmarathonläufen mit Gels verpflegt? Vorher, nachher, während?
Nee, soll ich dir sagen, wie ich mich bei Halbmarathons verpflegt habe?
Ja, ich weiß nicht, gar ob
das Sympathien einbringt oder nicht. Ich habe immer gesagt, bei einer Stunde sportlicher Belastung, da brauche ich nichts.
Da warst du aber top of the pops, ne? Beim wissenschaftlichen Level, beim Know-how. Ja? Also ich weiß tatsächlich nicht, wie es heute ist. Aber
du hast Vorteile, wenn du dich gescheit verpflegst, auf jeden Fall. Und die wenigsten rennen ja knapp über eine Stunde, muss man sagen. Ich glaube, die breite Masse, da bewegen wir uns ja eher 1,30, 2 Stunden, sogar 2 Stunden aufwärts. Da ist es auf jeden Fall entscheidend, wie du dich mit Flüssigkeit, aber vor allem auch mit Kohlenhydraten versorgst, sage ich dir, sage ich euch allen mit Brief und Siegel, das wird ein eklatanter Unterschied machen und zwar positiv auf eure Leistungsfähigkeit.
Und auch dafür haben wir ja mit ESN unseren Partner, ja, sowohl was die Ernährung vorher, nachher, regenerativ, ja, mit Eiweißen und so weiter angeht, aber vor allen Dingen halt auch mit den Hydrogels, ja, die gerade, wenn ihr ja, diese Balance zwischen ausreichend zu sich nehmen und gleichzeitig Kohlenhydrate zuführen wollt, dann wirklich sehr, sehr gut einsetzen könnt. Auch das ist gleich nochmal ein Punkt bei Carsten. Die Rate, wie viel man zu sich nimmt an Getränken, hatten wir anders eingeschätzt und zwar ganz anders eingeschätzt.
Ja,
ja, auf jeden Fall solltet ihr bei 10 Kilometer aufwärts, ja, spätestens mit einer Verpflegung während des Laufens halt auch anfangen. Ja, und wer 10 Kilometer in der Stunde läuft, kann man schon mal drüber nachdenken, auch nochmal ein Gel zwischendurch zu nehmen, absolut. Ja.
Du sagst, es ist der zeitliche Aspekt, der entscheidender ist als die Distanz, die du zurücklegst, ab wann es sinnvoll macht, deinen Körper zusätzlich zu versorgen. Du, ich bin am Wochenende auch, hatten wir gesagt, hey, Barbara ist mit unserer Tochter zum Baden gegangen an die Donau, hat sich da mit Freundinnen getroffen und ich habe gesagt, ich laufe von uns dorthin, mache eine kleine Runde, sind es 10 Kilometer, dann springe ich da auch in der Donau mit rein. Und das war Nachmittag und ich habe mir das bewusst neulich mal gegeben, um mal wieder diese Experience zu haben. Also Punkt 1, das Shirt war nach Kilometer 2 aus, das war Punkt 1, aber Punkt 2 war, ich habe Gott sei Dank mir eine Softflask mitgenommen, auch mit Elektrolytgetränk schon drinnen. Nicht, weil ich gesagt habe, ich schaffe jetzt nicht die 10 Kilometer energetisch, sondern auch einfach, um mir ein bisschen währenddessen was zuzuführen. Und ich hatte konstant das Gefühl, also der halbe Liter war weg bei Kilometer 8, aber ich hatte auch konstant trotzdem das Gefühl, dass du wirklich keinen Tropfen Spucke mehr im Mund hast. Also nehmt das wirklich ernst bei solchen Temperaturen, seid euch denn nicht zu fein, auch mal was zu trinken einfach mitzunehmen. So eine Softflask hat ja den Vorteil, dass die sich ja doch auch relativ gut komprimieren lässt, wenn sie dann irgendwann leer ist, sodass das nicht groß nervt, dass ihr eine feste Flasche in der Hand habt. Und ansonsten ist Verpflegen das A und O. Ich finde, wie gesagt, das habe ich hier ja schon häufiger gesagt, die Isoclear Proteinshakes von ESN, die finde ich super, weil die gerade im Sommer so einen richtigen Whey-Shake mit Vanille, Schokolade, kann ich mir jetzt so bei 35 Grad oder sagen, lass es 30 Grad sein, danach jetzt nicht unbedingt so vorstellen, aber auf sowas Fruchtiges, Limonadiges vom Geschmacksprofil her und auch von der Konsistenz ist ja dann sehr flüssig einfach. Das finde ich super und absoluter Regenerationsbooster, jetzt gerade, wo auch die Marathonvorbereitung vielleicht auf Berlin wieder losgeht. Und Gels, das ist natürlich für eure Wettkämpfe nicht unbekannt, dass man auf Gels zurückgreifen kann, aber die wenigsten haben jetzt die Profimöglichkeiten, Sachen abzugeben. Ich finde es extrem angenehm, wenn man selber Gels mitführt. Das geht ja schon durch gewisse Hosen und so oder Laufgürtel, wo man das ganz gut verpacken kann. Aber wenn die super klebrig sind und du hast im Sommer jetzt bei diesen Temperaturen eh keine Spucke im Mund, dann ist das halt ein absoluter Pain, das überhaupt runterzubekommen. Und da sind halt die Hydrogels von ESN echt ein Segen, muss ich sagen. Die haben 20 Gramm Kohlenhydrate pro Packung sozusagen und die kannst du extrem gut schlucken und schmecken dazu noch gut. Also da kann ich die nur ans Herz legen. Die heißen Perfect Energy Gel. Schaut am besten einfach bei unserem Link vorbei, den haben wir auch in den Shownotes, www.esn.com/bestzeit und dort bekommt ihr mit dem Code Bestzeit den immer maximal möglichen Rabatt, der auch teils recht hoch ausfallen kann, also deutlich höher als 20%. Schaut da einfach rein und schaut euch dort um.
Ja, und dann schauen wir schon aufs Wochenende, ne?
Richtig.
Also, wir machen uns ja mal ein Spaßwochenende, das ist ja auch mal schön. Ne?
Wir versuchen andere Menschen anzufeuern.
Wir lassen sporteln, das ist doch herrlich.
Richtig,
ne?
Richtig.
Also, sagen wir mal so, ich hätte jetzt, obwohl es heute schon deutlich kühler ist bei uns, es hat zwar nicht hier bei uns direkt gewittert, aber so in der Region natürlich schon richtig, es ist deutlich frischer. Also, wir haben jetzt so 27, das empfindet man schon als frisch. Ich war schon schwimmen heute Morgen. Ja, also das kann man machen. Das wird zum Beispiel das erste Mal, dass bei der Challenge in Rot wohl ohne Neo geschwommen wird. Das erste Mal, also hab für die Age-Gruppe.
Ja,
ja, weil die Donauschifffahrt eingestellt ist, weil die Wasserhöhen halt so niedrig sind, dass die Schiffe nicht fahren können. Und dann wird zum Kanal hin die Schleuse nicht aufgemacht. Und dann fehlt halt dieses permanente Durchmischen von stehendem oder von wenig bewegendem Wasser und kaltem Donauwasser. Also deshalb ist das da wohl relativ hochgegangen. Da bin ich sehr gespannt. Da habe ich auch schon einige zaudern hören. Ja, aber das war ja zum Beispiel in Frankfurt am Wochenende auch so. Da mussten halt auch die Profis sowieso, aber auch die Age-Grupper die Dinger auslassen. Nochmal, es ist auch ziemlich warm, wenn man die anhat und es ist so an der Grenze. Und dann brennt die Sonne darauf, die sind nicht so schön. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, ein schattiges Plätzchen zu finden, ja, und dem ganzen Treiben zuzuschauen. Sehr viele Bekannte von mir, von uns, ja, deine Frau in der Staffel und so weiter. Plus natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Profifeld. Also das wird ein cooles Wochenende.
Das wird ein cooles Wochenende, ja, genau. Ich werde natürlich an der Strecke ein bisschen versuchen, meine Frau zu unterstützen, beziehungsweise auch hier und da mal eine Verpflegungsoption zusätzlich anzubieten, wobei ich da auch sagen muss, das ist in Rot schon extrem gut und extrem dicht, dass man da Verpflegungspunkte zur Verfügung hat. Das ist zumindest mir damals bei der Staffel echt positiv aufgefallen. Als Marathonläufer bist du ja irgendwie gewohnt, diese 5 Kilometer Abschnitte. In Rot nagelt mich nicht fest. Ich hatte das Gefühl, es sind doppelt so viele, alle 2,5 oder so, hätte ich gesagt. Also das ist wirklich,
ich glaube sogar noch dichter. Also in Frankfurt ist es auch so immer so 1,5, je nachdem, ne, wo die stehen. Also du kannst praktisch, also wenn du von einer zur nächsten läufst, dann ist es nicht so wie bei dir, dass man schon wirklich Distanz geschafft hat im Triathlon.
Das ist richtig,
nicht so.
Richtig. Sondern,
ja, aber es soll tatsächlich ja auch Richtung Sonntag dann wieder ein bisschen heißer werden, hinten raus. Es ist die Sonneneinstrahlung da. Wir haben Sommer, ja, nochmal. Ja, das für Triathleten, die sind ja darauf eingestellt. Ja, und selbst wenn ihr, naja, vielleicht jetzt nicht rot, aber wenn ihr in den nächsten Wochen noch einen Triathlon selber vorhabt, ja, könnt ihr noch was machen. Ja, das werdet ihr gleich bei Carsten erfahren. Und zwar sehr, sehr gut noch Vorbereitung machen. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich habe gedacht, das würde viel, viel langfristiger gehen. Deshalb habe ich mir immer schon gleich gedacht, okay, ich gehe sowieso nicht in die Sauna. Warum soll ich im Sommer in die Sauna gehen? Geht's gerade noch? Ja. Dann muss man einfach vernünftige Kleidung anziehen. Ne? Das ist doch einfach der Punkt. Ja?
Während des Rennens, auch nach dem Rennen.
Ja, während des Rennens und nach dem Rennen. Ja, und was ist besser als ein nicht nur gescheites, sondern smartes und vor allen Dingen auch noch cool aussehendes Hemd von Olymp? Ja, habe ich natürlich gemacht vor meinem Wettkampf in Münster. Wurde von der Lokalpresse direkt fotografiert damit. Ja.
Stark.
Ja, weil der Redakteur von der Westfälischen Zeitung oder Westfälischen Nachricht, weiß ich gar nicht mehr genau, ja, der hatte erst gedacht, okay, der sieht so aus, als würde er gar nicht starten, ja, weil ich das Laufshirt von Olymp an hatte. Und der war da ein bisschen verwirrt, dass ich dann 3 Minuten später da im Triathlon-Einteiler stand und so, oh, sieht ja ganz anders aus. Ja. Aber ich empfand das als wahnsinnig angenehm mit einem langärmeligen Hemd. Ich habe sowieso tatsächlich im Sommer auch gerne ein langärmeliges Hemd, damit die Sonne nicht so auf die Arme scheint, da zu stehen und eben mehr Körperfläche bedeckt zu haben. Ich weiß, du bist ja immer der Laufgurt oberkörperfrei, aber fand ich jetzt nicht so angenehm.
Nee,
ja, und ich sah halt noch nach der Herr geht sonntags aus. Ne? So sah das halt noch aus vorher.
Genau, ja.
Okay, ich hatte Adiletten an.
Wilde Kombi auf jeden Fall. Olymp,
ja, und rosa Strümpfe.
Atmungsaktives Olymp-Hemd im Pre-Race-Mode mit Adiletten und rosa Strümpfen. Ja, da wundert mich nichts, dass der Fotograf da aufmerksam geworden ist, weil er sich wahrscheinlich dachte, ich kann jetzt nicht ganz so zuordnen, was der werte Herr hier gleich vorhat. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es ist Sommer und es gibt auch bei unserem Partner Olymp derzeit, und darauf möchten wir euch natürlich verweisen, einen Summer Sale, ja, wo ihr 20% auf alles bekommt mit dem Code 20SUMMER. Und ist ja auch Triathlon-Sponsor, ne? Haben wir auch schon hier berichtet, ne? Von Rico Bogen seit letztem Jahr, also einen absoluten deutschen Top-Athleten auch, der als Markenbotschafter agiert. Und neben den auch von uns genannten Business-Hemden, die bügelfrei und atmungsaktiv sind, bietet Olymp natürlich auch viele Casual-Looks für jeden Anlass, also Polo-Hemden, Shirts, Pullis, T-Shirts. Und die legen einen großen Wert auf nachhaltigere Materialien und eine umweltfreundliche Herstellung. Also alle am besten mal vorbeischauen auf olymp.com, den Summer Sale am besten mitnehmen. Und wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, bekommt ihr auch on top noch einfach mal einen 10-Euro-Gutschein. Wenn man das nicht nutzt, weiß ich auch nicht.
Genau, alle Infos zu unseren Partnern heute findet ihr in den Shownotes. Aber unser Schwerpunktthema ist ja heute, was machen wir bei der Hitze? Wir wollen Sport treiben. Ja, ich habe sehr viele Hinweise gelesen und wenn ich sie so durchgegangen bin, habe ich immer gedacht, okay, das ist das, was man immer bei allen möglichen Geschichten erfährt. Also vernünftig essen, kein Alkohol, gut schlafen, viel trinken, nicht rauchen, ja, frische Lebensmittel und so. Da denke ich ja, okay, das sind ja jetzt keine hitzeadäquaten Hinweise, sondern das sind ja eher so grundsätzliche
Basics.
Empfehlungen, die man sicher machen kann, wenn es einem irgendwie besser gehen soll oder wenn man stressresistenter ist oder gesünder bleiben will oder. Also, und da habe ich dann immer gedacht, hey, Moment, es muss doch konkretere Dinge geben. Ja, also gerade jetzt für uns alle, die wir uns vielleicht noch ein bisschen sportlich, also vielleicht auch ein bisschen mit einem Trainingsplan sportlich bewegen wollen. Ja, weil wir haben es ja schon gesagt, Berlin-Marathon, Herbstmarathon, irgendwann fängt jetzt die 3-Monats-Phase an und dann bist du halt mittendrin, ja. Aber wir hatten eine Idee und wir sind happy, dass er zugesagt hat, ja.
Ja, wir sind bekannt für spontane Anfragen. Umso glücklicher sind wir, dass Professor Carsten Hollander uns zugesagt hat. Der hat nämlich heute einiges vor. Deswegen hat er sich aber trotzdem es sich nicht nehmen lassen, uns 45 Minuten seiner kostbaren Zeit zu widmen. Er ist selber begeisterter Läufer. Das ist schon mal eine nicht ganz schlechte Grundvoraussetzung für seine Tätigkeit, die er heute auch innehat. Denn er ist schon seit, ich glaube, über 10 Jahren, meine ich, als Verbandsarzt für den Deutschen Leichtathletikverband tätig, inzwischen auch als leitender Verbandsarzt. Wir hatten auch in der Folge über die Carbon-Schuhe ja gehört, dass er da auch mitwirkt, also auch eine seiner Forschungsschwerpunkte. Und ist auch dafür zuständig, dass unsere, also dass alle Athleten, aber im Speziellen auch der Ausdauerblock Marathon gehen, bei dem Thema Hitzeanpassung, Hitzevorbereitung bestmöglichen Input bekommt und ist dafür auch inzwischen als Speaker unterwegs bei internationalen Kongressen, hier European Athletics, auch von World Athletics jetzt eingeladen. Freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich habe auch einiges noch gelernt und dachte, ich weiß schon viel. Insofern sagen wir herzlich willkommen und freuen uns auf das Gespräch.
Ja, Carsten, wunderbar, dass das noch geklappt hat. Praktisch ja mitten zwischen zwei größeren Hitzewellen, die uns beglücken in diesem Sommer von ja doch einigen Wochenenden, die noch vor uns sind und die schon hinter uns lagen. Wenn man so die Hinweise liest, dann versteht man gar nicht so genau, was der Unterschied ist zwischen gesundem Leben und Hitzevorsorge. Was ist denn überhaupt aus deiner Sicht das vordringliche Problem von Hitze, wenn man Sport treiben will?
Ja, Ralf, Philipp, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, über dieses Thema mit euch hier zu sprechen. Ich freue mich da ein bisschen die Wissenschaft aufzuräumen und ein paar Hinweise mitzugeben, die hoffentlich allen helfen. Und bei der Hitze ist es so, unser Körper ist ja toll, der passt sich an alle möglichen Dinge an und auch an Hitze. Und eine der größten Probleme ist eigentlich so ein starker Sprung von 20 auf 30 auf 40 Grad, wie wir das jetzt ja auch gerade erleben. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wo ihr sitzt, aber hier in Hamburg waren es gestern knapp unter 40 Grad. Heute sind es wieder 17. Also dieses Hin und Her ist halt relativ schwierig für unseren Organismus nicht einzustellen. Und das ist gerade vielleicht auch jetzt bei diesen Sommerveranstaltungen, die jetzt beispielsweise auch am letzten Wochenende waren, glaube ich, das Problem, dass halt dieser große Increase in Temperatur die individuelle Physiologie struggelt. Und da gibt es einige Ansetzungsmöglichkeiten.
Du bist natürlich als inzwischen ja auch leitender Verbandsarzt beim Deutschen Leichtathletikverband natürlich auch eingebunden für sportliche Großereignisse, Athleten bestmöglich an die Hand zu nehmen, um sich darauf vorzubereiten. Das muss man natürlich vielleicht sagen, ja, Profisportler kommen da nicht umhin. Es gab in vielerlei Hinsicht immer wieder Diskussionen, natürlich vor Paris, es gab es aber auch vor der EM in München. Ich erinnere mich an meine Zeit, EM 2018 Berlin, gab es genau die gleichen Diskussionen. Ist sowas überhaupt gesundheitlich vertretbar und muss man die Startzeiten nicht verändern und so weiter? Da kann man vielleicht noch sagen, okay, ich glaube schon, dass Organisatoren und Verbände eine gewisse Fürsorgepflicht haben, wenn sie dann solche Sportevents auch organisieren. Andererseits ist das ja auch ein bisschen selbstgewähltes Schicksal und Beruf. Jetzt haben wir aber natürlich viele auch sportliche Großereignisse, wo am Ende die breite Masse startet. Und wir hatten am vergangenen Wochenende beispielsweise den Heller Halbmarathon, wo es eben auch zu, glaube ich, einigen Notarzteinsätzen kam. Wir hatten die Woche davor, am gleichen Wochenende auch Frankfurt Ironman, jetzt am Wochenende ist der Challenge Rot. Kann man denn aus ärztlicher Expertensicht dem Normalo-Sporttreibenden überhaupt zuraten, im Sommer, im Hochsommer solche Veranstaltungen wahrzunehmen?
Ja, vielleicht muss man dem einmal vorwegschieben, dass die Notaufnahmen jetzt hier in der Republik durchaus eher mit Menschen gefüllt sind, die nicht fit sind und denen die Hitze genauso zu schaffen macht oder vielleicht sogar auch mehr zu schaffen macht. Also ich glaube, insgesamt ist halt Risikonutzen beim Sporteln, beim Laufsport, beim Ausdauersport immer noch sehr, sehr positiv. Das darf man halt nicht vergessen, auch wenn die Schlagzeilen sich immer sehr gerne natürlich darauf einschießen, was da so Wildes gerade passiert. Und ich hatte jetzt die Freude, am Sonntag selber auf der Strecke zu sein. Bin mit meiner Frau gelaufen, die ist ihren ersten Halbmarathon gelaufen, sodass man auch viel so ein bisschen mitbekommen hat. Und ja, da lagen einige Läuferinnen, vor allem auch Läufer, mit Hitzeerschöpfung am Straßenrand. Leider sind ja auch am Sonntag zwei Athleten reanimiert worden. Soweit ich informiert bin, auch erfolgreich, erfreulicherweise. Das ist natürlich bei 20.000 Läufern, jetzt ist das ein großer Halbmarathon, Berlin-Marathon, 40.000, ähnliche Veranstaltungen. Da sind einfach sehr, sehr viele Menschen unterwegs. Und wir wissen historisch gesehen, dass halt man ungefähr so 1 bis 3 Hitzeprobleme pro 1000 Starter hat bei solchen Veranstaltungen. Das ist halt relativ normal. Natürlich hängt das davon ab, wie viel Temperatur da ist, dieser kurze Sprung in Temperatur etc. Das ist halt leider in Anführungszeichen normal. Meines Wissens steht das auch immer in den Disclaimers, die man sich natürlich immer fleißig alle durchliest, wenn man sich last minute noch registriert und einen Startplatz, weil die sind ja sehr, sehr beliebt und gefühlt sind alle Veranstaltungen aktuell ausverkauft, Da steht das halt auch drin. Das ist halt, gehört ja halt leider dazu, aber man muss halt sehr bewusst damit umgehen. Also man sollte sich damit auseinandersetzen. Man sollte einigermaßen einschätzen können, ob es heiß wird. Und Juni in Hamburg kann heiß werden oder in Frankfurt oder sowieso. Das sollte man halt wissen und das dann entsprechend auch in sein Training einbauen. Also ich glaube, prinzipiell ist es schon vertretbar, aber es gibt da auch klare Grenzen und Straßenläufe, also gerade auch wenn sie jetzt in einem World Athletics Label haben, sind, die haben halt bestimmte Voraussetzungen, unter denen die halt starten dürfen und es wird auch gemessen und wenn diese Temperaturen halt zu heiß sind, dann werden auch mal Veranstaltungen entweder verlegt. Das ist jetzt natürlich logistisch schwierig und wir wissen ja auch von den Großveranstaltungen, dass das auch immer medial problematisch ist, das dann irgendwie spontan umzuswitchen. Aber am Ende, also für mich jetzt als Mediziner geht sowieso immer die Gesundheit vor, deswegen habe ich da immer eine ganz klare Meinung. Aber die Veranstalter und auch die Verbände haben da schon zumindest Richtlinien an der Hand, an denen die sich orientieren können.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man jetzt nicht mehr eine langfristige Vorbereitung auf ein Hitzewochenende machen kann, weil es ein bisschen zu spät ist, da kommen wir dann sicher gleich nochmal zu. Also was du halt auch deinen Top-Leuten mit auf den Weg gibst, wie man sich mittellängerfristig auf Hitze vorbereitet. Was hast du denn konkret gemacht bei der Hitze oder was sind halt die Ratschläge? Ich habe ein bisschen berichtet, weil ich vor 2 Wochen in Münster eine olympische Distanz gemacht habe, wie ich das angegangen bin. Ich bin damit sehr gut klargekommen. Ich kann eigentlich nicht gut mit Hitze umgehen. Ich habe am Wochenende in Frankfurt erstaunlich wenig Leute gesehen, die Probleme hatten. Ich habe sicher immer nur Eindrücke von bestimmten Positionen, aber da habe ich schon andere Veranstaltungen gesehen. Sind die jetzt besser vorbereitet? Sind die vorsichtiger mit sich umgegangen? Weiß ich nicht. Was ist dein Ratschlag? Was mache ich? Ich bin am Wochenende Challenge Rot oder mache einen 10-Kilometer-Lauf oder habe in 2 Wochen einen Halbmarathon. Wie verhalte ich mich?
Ja, also ist natürlich richtig jetzt, wenn wir mit der Nationalmannschaft längerfristig Planung machen. Wir wissen, im September ist Tokio WM, das wird heiß, ziemlich wahrscheinlich. Bei anderen Veranstaltungen kann man sich immer historische Daten im Vorfeld angucken. Da weiß man zumindest ungefähr, was so Maximaltemperaturen sein können etc. Aber so richtig eine verlässliche Prädiktion, wie das Wetter, also wie die Großwetterlage ist, also ob jetzt zum Beispiel eine Hitzewelle wie damals in Budapest ist oder ähnliches, das kann man eigentlich erst so 10 Tage vorher so richtig abschätzen. Und dann kann es trotzdem an dem Tag regnen. Also auch das ist immer nur kurz vorher sozusagen richtig zu beurteilen. Wir wissen aber aus der Studienlage, dass im Prinzip eine Hitzeanpassung oder ein Hitzetraining in den Wochen, und damit meine ich vor allem so die 2 Wochen vorher, durchaus auch nochmal einen Benefit auf die Leistungsfähigkeit in kalten Temperaturen hat. Das heißt, im Prinzip kann man das als Win-Win formulieren. Das war eigentlich eine ganz interessante Studie, weil die damals dachten, okay, wir haben heißen Wettkampf, wir machen jetzt halt nicht irgendwie das All-Out-Training oder reduzieren ein bisschen die Belastung und konzentrieren uns mehr auf die Hitzeanpassung. Und trotzdem war halt die Time-Trial-Leistung, das waren dann da in dem Fall Radfahrerinnen und Radfahrer, war trotzdem besser auch in kalten Temperaturen. Das ist natürlich irgendwie ein gutes Win-Win-Konzept, womit man vielleicht auch Athletinnen und Athleten abholen kann, da einen Fokus drauf zu legen, dass das auch transferierbar ist. Ansonsten ist es so, also die 2 Wochen vorher sind ziemlich entscheidend. Wenn man das nicht schafft, die Woche vorher ist sehr entscheidend, also dass man sich da wirklich auch bewusst mal der Hitze aussetzt. Also erstmal einen lockeren Dauerlauf, 60-70% VO2 Max, irgendwie sowas in der Größenordnung, auch mal bewusst in der Hitze macht, also dann eher vielleicht in die Mittagszeit verlegt, wenn man das beruflich oder familiär oder wie auch immer organisiert bekommt. Und das dann auch über ein paar Tage hinweg macht. Vielleicht auch sogar mal eine schnellere Einheit dann in der Hitze. Man muss nur halt immer bedenken, dass halt im Prinzip die Regenerationsfähigkeit danach sich verlängert. Und man darf halt dann nicht seinen Stiefel oder seinen Trainingsplan, den man sich vor 16 Wochen irgendwie aufgemalt hat, knallhart durchziehen. Weil das kann dann nämlich natürlich nach hinten losgehen, dass man dann nicht so erholt in dieser Tapering-Phase dann am Start ist, wie man denkt. Also das ist natürlich das Allerwichtigste, die Akklimatisation oder die Akklimation, wie wir differenzieren. Aber man kann natürlich am Wettkampftag und um den Wettkampftag einiges machen. Und
Carsten, ja. Lass mich noch mal ganz kurz unterbrechen, weil das wirklich eine für mich neue Erkenntnis ist und auch wirklich auch überraschend ist, weil ich erlebe Menschen eher so, die dann in der Woche vorher die Hitze meiden. Ja, also dann bewusst in die frühen Morgenstunden gehen oder in die Abendstunden gehen, also dem aus dem Weg gehen. Ja? Du sagst, okay, exponiert euch der Hitze, aber mit Bedacht, dass man eine längere Regeneration braucht. Man schwitzt natürlich auch sehr viel, also Flüssigkeits- und Mineralienverlust muss ja dann entsprechend substituiert werden. Das erscheint mir ja dann schon wichtig zu sein. Aber dass das wirklich dann in einer Woche vorher nochmal einen signifikanten Unterschied macht, das war mir nicht bewusst. Das finde ich wirklich erstaunlich.
Ja, das ist absolut wichtig. Und also wenn man jetzt irgendwo an einen Wettkampfort reist, also beispielsweise in Amerika, wo halt jedes Hotel gefühlt irgendwie auf 16, 17 Grad runtergekühlt ist, da ist natürlich leicht, sich irgendwie einen bequemen und gemütlichen Tag zu machen und die Hitze zu meiden. Und das ist halt gerade problematisch. Und je nachdem, jetzt war letztes Jahr Rom, war halt kein Hotel mit Klimaanlage, da war man dann 24 Stunden der Hitze ausgesetzt. Aber das kann man halt auch nicht ganz natürlich vorherplanen, wie dann das da wirklich in dem Hotel ist. Aber das ist extrem entscheidend, die letzten Tage. Und wir wissen halt aus der Literatur, es sind halt irgendwie so 7 bis 14 Tage ist entscheidend. Das sind aber immer Mittelwerte. Also bei jedem ist das auch ein bisschen unterschiedlich. Du sagst, du kommst prinzipiell nicht so gut mit Hitze klar. Das heißt, vielleicht brauchst du eine bisschen längere Phase. Andere kommen ganz gut mit Hitze klar oder hatten schon mal eine Phase, wo sie eine Hitzeanpassung hatten und hatten dann vielleicht ein paar Erhaltungstrainings über so einmal die Woche und gehen dann quasi in die letzte Woche und sind dann auch wieder gut angepasst. Das ist ein bisschen individuell und man kann das natürlich im Labor und aufwendig testen, was wir auch mit unseren Athletinnen und Athleten machen, aber was natürlich jeder jetzt nicht per se irgendwie hinkriegt. Deswegen muss man da so ein bisschen gucken, ob man eher ein Typ ist, der da gut drauf reagiert oder eher schlecht.
Wenn wir jetzt sagen, für diejenigen, die, wir haben heute, Aufnahmetag ist Donnerstag, die Folge kommt morgen schon raus, falls jemand am Wochenende bei der Challenge Rot startet oder bei irgendeinem anderen Wettkampf am Wochenende, dann wird jetzt, wenn ihr Freitag früh um 5 Uhr die Folge hört, nicht mehr so viel Zeit sein, die längerfristigen Anpassungen zu machen. Was kann man denn kurzfristig noch versuchen, 1-2 Tage vorher zu machen, wenn die Zeit jetzt quasi dafür nicht mehr ausreichend ist, aber trotzdem einen Effekt spürt im Wettkampf selber?
Ja, es sind im Prinzip zwei Säulen, die da besonders relevant sind. Das eine ist die Hydratation, also auf den Wasserhaushalt achten. Ich erkläre gerne gleich auch noch etwas genauer, was das bedeutet. Und dann sind es natürlich Kühlungsstrategien. Da gibt es einige Kühlungsstrategien, die wir halt in Prä, also vorher, während und danach unterscheiden. Und da gibt es viele Maßnahmen, die man machen kann. Auch die sollte man idealerweise einmal vorher getestet haben, als das jetzt am Sonntag erstmalig auszuprobieren. Aber Rot klingt ja
nach... Wie mit einem neuen Schuh, ne?
Genau. Richtig. Klassiker. Also Rot klingt ja natürlich nach Triathlon, da ist ja zumindest ein bisschen Kühlung vorweg. Also sich vorher noch ins Kältebecken zu legen, ist wahrscheinlich da nicht so sinnvoll. Aber man sollte halt schon mal überlegen, was man da macht. Und vielleicht, wenn wir diese beiden Strategien, Hydratation und Kühlung, uns mal vielleicht genauer anschauen. Da gibt es halt Empfehlungen, was man mit der, wie viel man trinken sollte. Und erstaunlicherweise ist das eigentlich weniger, als man so denkt. Also es gibt da ein Konsensus-Statement, also wo so Experten zusammengekommen sind, vor allem aus Amerika, wo ja das im College-Sport, also sowohl im Football als auch in vielen anderen Sportarten, ein Riesenproblem ist. Und die sagen eigentlich so 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Jetzt muss man kurz einen Dreisatz anwenden. Das sind so für einen 70 Kilo Läuferinnen sind das nicht mal ein halber Liter in den 2-3 Stunden vom Start. Also ist relativ wenig. Und dann sagen die eigentlich vor allem nach Durstgefühl unterwegs zu trinken. Das sind halt Konsensus-Statements, die halt von den Experten sind. Ich weiß, früher gab es irgendwie die Empfehlung ja auch so viel zu trinken und an jeder Station was mitzunehmen etc. etc. Das hängt dann aber natürlich sehr davon ab, wie heiß wird es wirklich, wie ist die individuelle Schwitzrate, wie viel verliert man, wie gut ist man angepasst und so weiter. Aber neben der Hitze, was halt durchaus ein Problem ist in den Ausdauersportarten, gibt es manchmal auch ein relativ schwerwiegendes klinisches Problem, wo es zu einer Hyponatriämie kommt. Also Natrium ist ja ein wichtiges Blutsalz, was wichtig ist für Muskelfunktion, für Nervenfunktion, für Herzfunktion etc. Und wenn wir halt sehr viel Wasser trinken, wo eben keine Elektrolyte drin sind, dann kann das sein, dass wir unser Blut quasi so ein bisschen verdünnen. Und unser Körper hat so einen Idealbereich, in dem der halt sein Natrium funktionsfähig ist. Und wenn das zu stark verdünnt wird, dann können wir da auch Probleme bekommen, die dann ähnlich wie ein Hitzschlag aussehen können oder auch ähnlich wie eine Unterzuckerung aussehen können, wo man dann aber einmal genau hinschauen muss. Das heißt, wenn man trinkt, idealerweise mit Salz, isotonisch, also 0,9% Kochsalz, sowas in der Größenordnung, kann man sicherlich alles einmal nachlesen, wie man sich das ideal anmischt oder auch andere Getränkepulver oder ähnliches, wo halt idealerweise Natrium und Chlorid drin sind, sollte man da schon berücksichtigen. Also prinzipiell ein bisschen weniger, als man so ideal denkt. Und man kennt ja die mit 1,5 Liter Flaschen, die sich das nochmal ganz schnell vorher reinziehen. Es ist individuell, aber da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Und dann kann es natürlich auch kalt sein, gerade vorher. Es ist natürlich logistisch immer schwierig, wie man das dann dahin bekommt und so weiter und so fort. Aber so kriegt man auf jeden Fall ein bisschen Kühlung rein und reduziert das Risiko von Hitzeerschöpfung, Hitzeerkrankungen, die unterwegs auftreten können.
Das ist spannend. Also ich hatte aus meiner Zeit, Karriereende liegt jetzt noch nicht allzu lang zurück, aber ein bisschen, das ist gute 2 Jahre. Ich hatte nicht den Stand, dass man quasi doch am Ende ein bisschen auch aufs eigene Durstgefühl hören soll, sondern hing dann oft zusammen, dass bei uns die Getränke in aller Regel ja doch auch die Kohlenhydratversorgung auch abgedeckt haben, dass man dann schon sich an einen sehr, sehr strikten Plan gehalten hat. Du hast gesagt, individuelle Schweißflussrate. Ich habe mal irgendwo gehört, sehr banal natürlich, vielleicht für die Leute zu Hause, nicht jeder wird da irgendwie, weiß nicht, sonst einen Labortest machen, aber am Ende eine probate Lösung, ist das noch aktuell, dass man quasi sagt, man wiegt sich irgendwie ohne Bekleidung einmal vorm Laufen, idealerweise irgendwie in so einem Temperaturumfeld, was auch dann in der Wettkampfsituation zu erwarten ist, kommt zurück nach einer Stunde und wiegt sich dann eben ohne Bekleidung nochmal, und diese Differenz ist ein bisschen das, was anzustreben ist, dann zuzuführen, oder ist das nicht akkurat?
Ja, das ist schon ganz gut. Tatsächlich letztes Jahr in der UWV, die war jetzt nun in St. Moritz, was ein bisschen kälter war als Paris, aber hatte ich auch eine Waage dabei. Mhm. Also da waren die Geherinnen und Geher, die waren in Livigno auf der anderen Seite, und da haben wir das natürlich auch individuell machen können. Und da muss man halt, das Problem ist, da reicht eigentlich nicht eine Messung. Man muss eigentlich gucken, wie ist eigentlich jetzt die Temperatur, wie ist jetzt die Luftfeuchtigkeit, die spielt nämlich auch eine ganz große Rolle bei der Schwitzrate. Und eigentlich muss man, wenn man so ein bisschen nerdy ist, das über mehrere Trainingseinheiten dann monitoren. Und dann kann man, wenn man vielleicht so, ich weiß nicht, 5, 6 Datenpunkte hat, kann man schon auch das extrapolieren. Also wir wissen schon, dass das in gewisser Weise auch dann vorhersagbar ist für die jeweilige Wettkampfsituation. Aber prinzipiell ist das auf jeden Fall genauer als jetzt die 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, die halt in diesem Konsensus-Statement angegeben sind. Also das ist schon ein probates Mittel, und so kommt man halt auch praktisch ohne großen Aufwand sozusagen ran. Also Stunde Dauerlauf aufschreiben und dann ein bisschen Dreisatz oder Excel-Tabelle machen.
Jetzt gibt es ja auch nicht die, ich komme kurz noch auf einen Punkt von dir, Ralf, den du mir die Woche nämlich geschickt hast nach Frankfurt. Es wird jetzt nicht jeder vom Amateurlager, sage ich jetzt mal, und dazu gehört ja nun mal die absolute Mehrheit, die bei solchen Events startet, irgendwie Messmöglichkeiten haben für Core Body Temperature etc. Und es ist natürlich auch sehr unterschiedlich und abhängig davon, was das einfach für eine Art von Event ist, wahrscheinlich, was für Möglichkeiten an Kühlung du vor Ort überhaupt findest, ne? Also ich meine, du kannst natürlich einen Becher Wasser über den Kopf schütten, aber wenn der Umgebungstemperatur hat, wird es jetzt nicht ganz so viel bringen, wie wenn es bestenfalls irgendwo auch so ein Bottich mit Eiswürfeln oder sowas gibt und man vielleicht sogar eine Kopfbedeckung hat, die man damit anfeuchten kann. Aber ich habe hier, das ist natürlich ein Podcast, deswegen könnt ihr das zu Hause nicht sehen, aber das ist Christian Blumenfeld, der hat am Wochenende Ironman Frankfurt gewonnen, und der hatte mit wahrscheinlich seinem Partner, schätze ich mal, also Core Body Temperature, die stellen solche Messchips her am Ende des Tages. Ich glaube, ich habe drüben auch noch einen liegen, der bei mir, glaube ich, den kannst du an Brustgurt irgendwie hinklipsen oder irgendwie sowas, glaube ich. Und der hatte seine Daten vom Wochenende geteilt, was relativ spannend ist. Da gibt es 3 Graphen sozusagen, also Core Temperature, Skin Temperature und Heat Strain Index. Und ich versuche das mal nah an die Kamera zu halten, dass Carsten zumindest so einen groben Blick darauf bekommen kann, also vom Rennstart bis ins Ziel. Und die sind echt ziemlich konstant. Da findet jetzt kein krasser Peak statt. Der einzige Peak bei Blau ist war die Skin Temperature, das ist wahrscheinlich der Wechsel vom Wasser aufs Rad, also vermute ich mal, weil es relativ weit vorne auch ist. Wie ist es möglich, das hinzubekommen, weil auf dem Rad stelle ich mir schon mal einigermaßen schwierig vor, generell mit Kühlung, weil du ja einfach nicht, also gut, man kann sich wahrscheinlich Wasser drüber machen, oder Ralf, weißt du mehr, du warst ja vor Ort, haben die da irgendwie was sich in den Anzug noch reingesteckt?
Also ich war größere Zeit neben Christian Blumenfeld. Tatsächlich ist es gar nicht so kompliziert, weil die in jeder Verpflegungsstation sich ja Wasser überschütten.
Ist das dann aber Eiswasser oder normal?
Nee, das ist kühler als die Umgebungstemperatur, aber nicht Eiswasser. Aber auf jeden Fall hat der natürlich auch ein sehr, sehr ausgeprägtes Anpassungstraining vorher gemacht. Davon kannst du ausgehen. Das heißt, der ist natürlich in einem anderen Bereich für sich selbst einfach schon mal vorbereitet auf das, was da ist. Aber spontane Kühlungsstrategien, Carsten, da kannst du uns sicher gleich auch nochmal helfen, sind unterschiedlich, aber auf dem Rad geht das natürlich schon auch immer, indem man sich halt Sachen überschüttet. Blumenfeld hat ja einen weißen Anzug an und den versucht er immer nass zu halten. Der hat auch immer Stulpen für die Waden an. Und manchmal auch, was ich ja in Münster auch gemacht habe, du erinnerst dich, Stulpen für die Arme, damit halt die Sonnenexponentierung der Haut nicht so stark ist, ja. Aber Carsten, gerne, wie die Strategien aussehen können, wenn es denn dann schon losgeht oder losgegangen ist.
Also vielleicht erster Kommentar zu den Grafiken. Ich kenne jetzt das System selber nicht, aber natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Und tatsächlich ist es gar nicht so aufwendig, weil jeder, der ein Kind hat, weiß auch, wie man Körperkerntemperatur misst. Also am Ohr nämlich nicht, sondern an einer anderen Stelle. Also ist das auch nicht teuer, aber ist natürlich dann nicht so ganz praktikabel. Es gibt tatsächlich auch Kapseln, die halt Core Temperature, die dann quasi über Bluetooth das auch raussenden. Das ist dann natürlich ein bisschen teuer, also kostet vielleicht so 100, 120 Euro so eine Kapsel. Und das wäre dann vielleicht für so ein Laborsetting oder für eine Trainingseinheit mal gucken, wie der Körper dann überhaupt auf verschiedene Bedingungen reagiert. Also es gibt halt auch so spezielle Klimakammern, wo man dann beispielsweise 60% Luftfeuchtigkeit und eine bestimmte Temperatur einstellen kann und das dann entsprechend testen kann. Also dafür ist das schon ganz gut. Im Prinzip außen muss es ja irgendwie eine Abschätzung sein. Also Skin Temperature, klar, das wird er reliabel messen können. Aber irgendwie muss er dann über eine Korrelation wahrscheinlich gucken, was im Kern passiert, weil wir unsere Muskulatur wird ja schon sehr stark durchblutet, die Haut halt auch. Und das ist dann nicht unbedingt repräsentativ zu dem, was innen drin ist. Also wenn ich jetzt als Rennarzt irgendwo bin, dann ist immer die Körperkerntemperatur zu messen und keine Hauttemperatur oder ähnliches, weil man da vielleicht eine falsche Einschätzung hat. Dann vielleicht noch ein Kommentar dazu. Also wenn man eine hohe VO2 Max hat, und da gehe ich jetzt mal bei dem Athleten vor.
Ich gehe mal von sehr hoch
dann aus. Dann ist das in gewisser Weise auch protektiv. Also das ist natürlich auch, wenn man jetzt einen langen Trainingszyklus plant und ein VO2 Max Training hat, dann ist das auch hilfreich dabei, im Prinzip viel Blut auch in die Körperschale quasi zu transportieren, was dann ja dazu führt, dass Wärme abtransportiert wird. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Maßnahmen. Also man kann halt von innen kühlen oder von außen kühlen. Also trinken ist natürlich das eine. Und da ist einmal so der Unterschied zwischen Eis oder Eislushies und Wasser zu machen. Weil im Prinzip, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 38 Grad Körpertemperatur haben und 20 Grad oder meinetwegen auch nur 10 Grad Trinktemperatur haben, dann haben wir da natürlich eine Differenz. Und Wärme gleicht sich immer aus, also die verschwindet nicht und dann geht es ein bisschen runter. Bei Eis ist aber eine Besonderheit, weil wir halt relativ viel Energie brauchen, um diesen Aggregatzustand von flüssig zu fest zu wechseln. Das heißt, insgesamt ist Eis sehr viel effektiver als jetzt kaltes Wasser. Und so die aller effektivste Kühlmaßnahme ist halt diese Cold Water Immersion, also im Prinzip ein Planschbecken, wo halt Eiswasser drin ist, also wo man sich dann reinlegt, wo man dann immer ein bisschen rühren muss, weil dann am Körper sonst nämlich wieder eine warme Schicht entsteht. Und das ist super effektiv, das ist tatsächlich auch die wichtigste Therapie, wenn es dann zu einer Hitze, zu einem Hitzschlag beispielsweise gekommen ist. Kann man natürlich auf dem Rad nicht machen, kann man auch nicht so richtig im Laufen machen.
Aber wenn ich da nochmal kurz unterbrechen darf, ihr hattet als DLV so ein Becken mit in der Startvorbereitung zum Marathon in Paris, richtig?
Wir hatten das dabei. Tatsächlich haben dann in Paris, in dem Fall, wurden die gestellt. Also da durften wir keine eigenen Planschbecken, weil die haben gesagt, wenn da 90 Nationen oder ich weiß nicht, da alle ihre eigenen Planschbecken aufbauen, dann wird es halt, dann wird's halt wild. In Budapest hatten wir auch welche dabei, da wurden auch welche gestellt bei der WM. Und da gab es halt Athleten, also insbesondere die Australier sind da, also die forschen ja sehr, sehr viel, haben auch viel Geld für ihre Forschung. Und da war ein Gär, der war, lag halt wirklich bis eine Minute vom Callroom, lag der im Planschbecken und der war halt blau. Der ist da rausgegangen, der war am Zittern, der war halt richtig kalt. Ich habe dann leider nicht ganz nachverfolgt, wie er dann performt hat am Ende. Aber prinzipiell in Studienlagen ist das Effektivste, um Performance zu verbessern. Also das ist im 5, 6, 7, 8% Bereich, wenn es halt warm ist. Also das ist halt richtig viel. Das heißt, sie machen das. Ist aber natürlich auch hart. So, jetzt während des Rennens und vielleicht auch kurz vorher, diese Eislushies sind halt effektiver als kaltes Wasser, aber man muss das natürlich vom Magen her abkönnen. Also das sollte man vorher auch trainieren und üben und dann halt mit sich ins Gericht gehen, ob das jetzt das Richtige ist für einen oder nicht. Es ist ungefähr dreimal so effektiv, aber wenn man dann Magenprobleme bekommt, dann hat man auch nichts gewonnen. Und dann sind wir halt quasi bei der Kühlung von außen. Das kann natürlich vor dem Start mit einer Kühlweste passieren. Das machen wir eigentlich relativ regelmäßig. Das ist auch effektiv, sozusagen den Körperkern runterzubringen, während die Muskulatur quasi warm bleibt. Übrigens, der Australier, der lag dann auch so aber da drin, dass die Füße draußen waren. Also die Füße waren nicht im Planschbecken, weil sonst, wenn die Muskulatur kalt ist, dann ist sie natürlich auch nicht groß funktionsfähig. Also Kühlwesten sind eine ganz gute Option. Es gibt halt auch so Kühlschals, Kühlmützen, die setzen wir eigentlich auch relativ viel ein. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal bei unseren Geherinnen und Gehern beobachtet haben. Die sind da sehr, sehr diszipliniert und auch erfindungsreich. Also die haben natürlich jetzt nicht so viel Bounce wie die Läufer, aber die haben halt Schals, wo sie hinten halt quasi Crushed Ice reinbekommen. Die haben natürlich auch den Vorteil, dass die halt auf kleinen Runden gehen und immer wieder vorbeikommen. Aber die wechseln halt wirklich mit einer Präzision ihre Schals, wo dann halt wirklich gecrushedes Eis hinten in der Nähe des Hitzezentrums ist, also auch relativ zentral. Und gerade bei Temperaturen, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, da reicht also so ab 60-70% Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen, da schafft unser Körper das nicht mehr über Schwitzen, die Hitze abzuleiten, und da ist Eis halt sehr, sehr effektiv. Und die haben das, ich meine, in Doha hatten die sich so spezielle Hüte gebaut, mittlerweile ist das auch ein bisschen besser geworden oder weniger spektakulär. Da haben die so kleine Netze, wo sie halt quasi Eis in der Mütze drin haben und die dann unterwegs angereicht bekommen. Das ist halt sehr effektiv, nochmal wegen dieses Aggregatswechsels von Eis zu Wasser, weil da halt einfach Wärme gebraucht wird. Und dann kippen die sich auch halt ganz viel Wasser über den Kopf. Das ist aber jetzt so an Effektivität der Kühlmaßnahmen eher gering. Jetzt am Halbmarathon beispielsweise am Wochenende, da gab es immer so Sprinkleranlagen und alle 3 Kilometer auch Wasser. Das war jetzt nicht heiß, aber auch nicht kalt sozusagen. Die haben sich auch alle über den Kopf gegossen. Das ist aber nicht so effektiv wie jetzt beispielsweise Eismaßnahmen.
Bei Eis habe ich am Wochenende noch was Spannendes gelernt, und zwar Glycerin. Ja? Da werden ja jetzt viele denken, Glycerin, Moment, das ist doch eigentlich für Reinigungsmittel oder für die Scheibe oder was auch immer. Aber tatsächlich ist Glycerin ja eigentlich ein Alkohol, ja, der auch durchaus einigen Lebensmitteln zugesetzt ist und der eine positive Wirkung hat. Kannst du gerne gleich nochmal erklären. Und ich habe gelernt, dass in Slush-Eis, also in diesen Eisdingern, die mit irgendwelchen Geschmacksrichtungen daherkommen, relativ viel Glycerin drin ist. Sinnvoll?
Jetzt hast du mich natürlich erwischt. Also Slush-Eis, die halt mit Geschmack haben, kenne ich. Und es gibt halt so Ultraläufe in den USA, wo dann hinten an der Tankstelle immer wieder nachgefüllt wird und das auch tatsächlich getrunken wird. Also viel, Fructose-Sirup da irgendwie mit drin und keine Ahnung. Mhm. Aber ist dann wahrscheinlich im Ultrabereich dann auch, wird auch seinen Weg finden. Beim Glycerin, ich weiß wohl Glycerol, das kann man auch quasi, da gibt es eine Studie, die das supplementiert hat, gemeinsam mit Kreatin, was halt ja Wasser bindet, also so, dass man halt mit irgendwie, ich glaube, wenn man das über 2 Wochen supplementiert, dass man dann so 500 bis 600 Milliliter Wasser mehr einspeichern kann. Jetzt muss man natürlich immer Gewicht im Ausdauersport und so weiter das auch mit einberechnen. Ich glaube, dass das, also es gibt so Salben oder auch Flüssigkeiten, die halt bei zum Beispiel akuten Verletzungen sind. Also da verdunstet das relativ schnell, und so stelle ich mir das jetzt vor, ohne dass ich es genau weiß, wo halt über die Verdunstung dann auch Wärme abgeleitet wird. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das da drin ist. Wieso das da jetzt in dem Slush-Eis drin ist oder in diesem Getränk, das weiß ich nicht genau.
Warum das in Slush-Eis drin ist, weiß ich nicht, aber es ist halt eine Quelle für Glycerin aus der Nahrung heraus, und tatsächlich wurde mir das halt auch von einem früheren Weltmeister so erklärt, also von Sebastian Kienle, der das halt auch genutzt hat, dass es halt eben mehr Flüssigkeit im Körper bindet, also Wasser im Körper bindet, ja, und dadurch dann die Hydrierung einfach vorher schon besser ist, immer in auch die Gewichtszunahme da einkalkuliert. Das ist ja immer Gewinn und Verlust, ja, dass man halt ein bisschen überlegt, was mache ich vorher, nachher. Ne? Mhm. Eine andere Sache, da habe ich vor einigen Jahren mal eine Studie gelesen, ist Eis in die Hand nehmen, weil die Handkühlung auch einen Effekt haben kann auf die Kerntemperatur. Kennst du das?
Ja, tatsächlich gibt es an 3 Stellen in unserem Körper so besondere, man nennt das Anastomosen, also wo Arterien und Venen, also zuleitende und abführende Gefäße vom Herzen sozusagen kurz geschaltet sind. Und die befinden sich halt eben in den Innenflächen der Hände, unter dem Fuß, also in der Fußsohle und im Gesicht. Und das sind halt Bereiche, wo halt Kühlungsmaßnahmen besonders effektiv sind. Jetzt ist natürlich Fuß weder im Radsport noch im Laufen besonders gut machbar. Gesicht ist halt schon auch immer mit dabei natürlich, aber dann muss man immer Logistik mit der Brille und Mütze und keine Ahnung schauen. Deswegen sind die Hände schon relativ effektiv. Man muss aber gucken, wenn man da jetzt wirklich Eis oder 0 Grad drauf gibt, dann können die auch dicht machen. Dann ist das Ganze kontraproduktiv. Also wenn man aber vielleicht so ein paar Grad warm, und das kann irgendwie ein Handtuch sein oder Handschuhe. Es gibt auch irgendwie eine Studie, die so fancy Handschuhe gebaut hat, wo das halt immer dann nachgeschoben werden kann. Also das ist schon relativ effektiv im Vergleich zum anderen. Jetzt muss man aber natürlich sagen, die Gesamtfläche, die wir an den Innenhänden haben, ist halt relativ gering. Also wenn man jetzt Ganzkörperkühlung versus die Handkühlung differenzieren muss, dann ist es ja natürlich immer noch effektiver, das über den Gesamtkörper zu machen. Aber es ist richtig, dass an den Händen und vielleicht, ich weiß nicht, ob es bei den Rädern da vielleicht auch irgendwelche Garmits mittlerweile gibt, dass man da irgendwie Kühlung durchspülen kann oder sowas, weiß ich nicht.
Ja, gesehen habe ich das noch nicht, nur ich erinnere diese Studie eben auch mit diesen Handschuhen, das hatte ich mal gesehen, dass die vor allen Dingen vorher auch, also vor einer Ausdauerbelastung, so eine Kühlung gemacht haben. Ne?
Also es gibt noch, es gibt noch einen Mechanismus, den man da vielleicht auch noch einmal mit nennen kann, das ist Menthol. Da kam auch sehr häufig von den Athletinnen und Athleten in den letzten Jahren die Fragen, weil immer, also gibt es auch Companies, glaube ich, die das dann irgendwie sponsoren, und dann war irgendwie einer davon, das total toll, und dann wollten das alle machen. Und da muss man einmal sagen, bei Menthol ist es so, also es gibt halt Rezeptoren in unserer Haut, die halt auf Menthol wirken. Das sind eigentlich Kälterezeptoren. Das sind so THPs heißen die, ist ja eigentlich auch egal, da gab es aber den Nobelpreis auch für vor 4 Jahren. Sind halt sehr wichtige Rezeptoren, die halt Hitze, Wärme und so weiter an sich also fühlen können. Und da gibt es halt welche, die reagieren speziell auf Menthol. Also die geben uns das Gefühl, und man kennt das ja irgendwie vom Kaugummi oder irgendwie, wenn man irgendwie Menthol sich auf die Haut reibt, dass sich das kühl anfühlt. Und das ist halt tatsächlich aber das Problem. Es fühlt sich halt nur kühl an. Also es führt nicht zu einer Kühlung des Körperkerns. Und das kann halt angenehm sein in einem Rennen, aber es kann halt gefährlich sein, weil man seine eigenen Signale dann vielleicht eher über oder nicht entsprechend wahrnimmt. Und das ist so ein bisschen gefährlich. Also wenn das als ein Teil von mehreren Kühlungsmaßnahmen quasi drin ist, dann finde ich das gut. Aber wenn das die alleinige Maßnahme ist, dann kann das durchaus gefährlich sein. Also mit Menthol bisschen vorsichtig sein.
Also ich möchte jetzt keinen Nobelpreis dafür haben, obwohl vielleicht doch. Ich habe das tatsächlich vor 2 Wochen in Münster gemacht, weil ich das halt auch gelesen habe. Ja, also ich meine, wenn man schon nicht vernünftig vorbereitet ist, dann muss man wenigstens vernünftig lesen und sich vernünftig vorbereiten, was die Theorie angeht. Und ich habe mir morgens noch Menthol-Pastillen besorgt und habe die zu Beginn des Laufens gelutscht. Das war jetzt natürlich nicht meine einzige Strategie, aber ich bin insgesamt dafür, dass ich sonst echt ganz schlecht bei Wärme bin, bei 35 Grad sehr, sehr gut zurechtgekommen. Ich habe das halt als subjektiv angenehm empfunden, die Menthol-Dragees. Ich habe 2 Stück halt in den Mund genommen, bis die dann weg waren, und dann, glaube ich, nochmal 1 unterwegs irgendwie. Fand das erstmal subjektiv angenehm, plus ist natürlich auch so ein bisschen Speichelbildung, was ja auch ein Vorteil ist.
Das ist ja auch angenehm, genau.
Aber klar, mir war schon bewusst, dass es eher ein Fake ist, ne? Dass halt eben die Rezeptoren angesprochen werden, aber ja nicht eine tatsächliche Kühlung stattfindet, ne? Aber wie gesagt, subjektiv fand ich das total angenehm, spannend und wirklich auch ganz cool, dass du das jetzt gerade erwähnt hast, ohne dass du von meiner Strategie da vorher wusstest. Ja, aber das ist ja auch wichtig für euch zu Hause, wenn man Dinge liest und die einschätzen kann und nicht so wie ich einfach Trial and Error macht, sondern da einfach mal den Hintergrund eben auch von dir bekommt, Carsten, weil du dich ja jetzt sehr, sehr lange schon mit diesen Strategien auseinandersetzt, ja. Dann ist ja ein Punkt immer, na gut, da muss halt langsamer laufen. Ja, tatsächlich hatte ich, obwohl ich langsam gelaufen bin, dennoch eine permanent ansteigende Pulskurve, ja, aufgrund der Hitzebelastung. Wenn ich schneller laufe, bin ich halt kürzer unterwegs, sagen dann die anderen. Also, ne, was macht man? Läuft man tatsächlich im Normalbereich los und reagiert dann auf den Körper? Oder geht man es direkt langsamer an?
Ganz kurz zum Menthol. Also der subjektive Teil bei einem Lauf ist natürlich extrem wichtig. Also im Prinzip ist ja das Gehirn am Ende das, was uns halt meistens limitiert. Also manchmal kippt man auch einfach um. Aber im Prinzip ist es ja das... das
habe ich auch schon ausprobiert.
Ich leider auch. Aber aber im Prinzip ist ja irgendwie das Subjektive, wenn man das Gefühl hat, dass man noch frisch ist, ist halt gut. Aber einfach wissend, dass diese Gefahr halt da ist, dass man sich dann überschätzt. Und ich meine, für manche ist ja einfach der Sport auch das Rangehen an die Grenze, was ja auch spannend ist. Aber deswegen, wenn man damit bewusst umgeht, ist das jetzt auch unproblematisch. So, jetzt zu den Leistungseinbußen bei Hitze. Also da ist es schon, je länger man unterwegs ist, desto größer sind die Einbußen. Das stimmt schon. Da gibt es halt Untersuchungen, vor allem aus dem Marathonbereich. Und da macht es halt einen Unterschied, ob man 2, 3 oder eben auch 4 Stunden unterwegs ist. Und das liegt halt tatsächlich so zwischen, also ist natürlich temperaturabhängig, das ist klar. Aber es kann so zwischen 1-2% bis hin zu auch 10% Leistungseinbußen mit sich bringen. Und das ist irgendwas, was man idealerweise vorher einmal bespricht mit seinem Arzt, seiner Ärztin oder rechnet das irgendwie aus. Weil wenn du sagst, dass halt, ich meine, in den meisten Wettkämpfen geht ja die Herzfrequenz steigt halt prinzipiell an. Also das habe ich jetzt selten gehabt. Also bei mir ist konstant geblieben am Sonntag tatsächlich, aber es war halt...
Ja, bei Triathlon ist es tatsächlich oft ein ganz klein bisschen anders, weil man ja im Laufen nicht in diesem Maximalbereich unterwegs ist aufgrund der Vorermüdung. Ne? Also da ist es oft so, dass es hinten dann doch steady ist oder sogar aufgrund der Erschöpfung einfach dann wieder
runtergeht. Genau, das glaube ich auch. Also uns hatten einige oft, weil wir diese Frage ja mal gestellt hatten, könnt ihr uns mal Herzfrequenzkurven schicken aus euren Triathlons, einfach weil wir ein bisschen uns ein Bild machen wollten, wie das üblicherweise aussieht. Und Ralf, du hast auch gesagt, also der Wechsel meistens vom Rad aufs Laufen, da ging es deutlich hoch oder oft messbar deutlich hoch. Hinten raus ist aber oft ein bisschen abgeflacht, weil ein paar haben uns ja auch geschrieben, gesagt hatten, ich war irgendwann einfach durch. Ja? Und dann war ich auch nicht mehr in der Lage, das Tempo zu laufen von zuvor. Ja.
Also es ist ja schon so, dass jetzt je länger die Distanz ist, desto höher ist halt der Anteil, den man aus dem Fettstoffwechsel generiert. Und da ist halt prinzipiell meistens schon auch so ein kleiner Knick in der Herzfrequenz. Also oder man läuft halt nicht an seiner Schwelle, sagen wir mal so. Und bei Hitze kommt halt dazu, also 75, 80, 90% unseres Blutes geht halt durch die Muskulatur, wenn wir halt uns bewegen. Da muss ich einmal nochmal dazu sagen, Muskulatur, wenn sie arbeitet, 1/4 der Energie, die sie verwendet, wird halt in den Vortrieb gegeben. 3/4 geht halt in Hitze, wird umgewandelt. Also das darf man auch nicht vergessen.
Ein Viertel zu drei Viertel?
Ja, wow. Also das ist relativ ineffektiv. Stimmt nicht, evolutionär hat sich das durchgesetzt. Also das ist schon ganz gut. Und wenn man halt mal überlegt, dass wenn man früher halt keine Häuser, keine Heizung und keine Klamotten hatte, also jetzt evolutionär gedacht, dann war das durchaus effektiv, dass wir uns halt wärmen könnten, weil wir funktionieren nur irgendwie, wenn unser Körperkern zwischen 36 und 38 Grad ist. Darunter wird es schwierig und darüber wird es halt auch schwierig bis halt dann auch irgendwann tödlich. Von daher ist es eigentlich ein ganz cleverer Mechanismus, nur jetzt für Ironman etc. ist das vielleicht nicht so gedacht gewesen. Genau.
Dann ein Punkt, weil wir haben einen Blick auf die Zeit, Carsten ist ein sehr gefragter Mann, deswegen ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch mit reinbringen wollte, weil wir jetzt uns ja gerade in der Phase befinden, wo ganz viele wieder beginnen, sich auf ihre Herbst-Highlights vorzubereiten. Ne? Also Herbstmarathon-Saison klassischerweise, Berlin-Marathon nehmen wir es mal als Beispiel, ist ja so der große Auftakt. Das heißt, Ende Juni, Anfang Juli beginnt die klassische 12-Wochen-Vorbereitung. Traditionell immer in der Hochsommerphase hierzulande. Ich glaube, die wenigsten werden jetzt 12 Wochen dafür als Nicht-Profis irgendwo in irgendwelche entlegenen Bergwelten, St. Moritz und Co. auswandern. Das heißt, es ist naturgegeben, dass durch Job, Familie etc. man ja auch ein bisschen Restriktionen hat, wie man sein Training bauen kann. Und am Ende brauchst du aber trotzdem natürlich lange und auch intensive Einheiten, um dich dann bestmöglich vorzubereiten. Wenn wir jetzt aber ein paar Sachen ja heute schon mitgenommen haben, klar, Berlin ist jetzt in aller Regel kühler. Ich hatte aber auch schon Rennen, wo ich bei 20 Grad dort gelaufen bin. Was ist zu beachten, um gut durch diese Vorbereitung zu kommen? Wir haben ja schon ein bisschen gelernt, was man natürlich im Rennen selber machen kann. Aber die Schwierigkeit ist, und das hattest du vorhin ja gesagt mit dieser Hitzeanpassung, 2 Wochen vorher durchaus, oder Woche bis 2 Wochen vorher durchaus sinnvoll. Jetzt die ganze Zeit die Hitze zu suchen, ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, weil Regenerationsprozesse, hast du ja vorher auch gesagt, maximal verlängert sind. Was ist da ein guter Mittelweg, um diese 12 Wochen gut und effektiv durchzustehen?
Mhm. Ja, also bei den Herbstmarathons ist natürlich wichtig, dass da ist halt der Range, in dem man da landen kann, natürlich relativ groß. Das heißt, man sollte irgendwie viele Blickwinkel da drauf haben. Und da nochmal, wenn sich wirklich eine Hitzewelle ankündigt, 10 Tage vorher, dann nutzt man einfach die letzte Woche, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, es ist halt wichtiger, eine gute Grundlage zu legen, also eine gute Grundlagenausdauer, eine gute VO2 Max aufzubauen, dass das halt quasi die Grundlage sowieso ist, auch als Win-Win sozusagen, weil man braucht ja eh für einen Marathon und kann dann nachher mit einer adäquaten Hitzeanpassung, wenn es dann heiß wird, auch da den Switch machen. Es schadet sicherlich nicht, mal verschiedene Kühlungsstrategien zu testen, dass man sie vielleicht in seinem Blumenstrauß mitnehmen kann, wenn es dann wirklich heiß wird, dass man dann auch akut quasi machen kann. Also jetzt diese Sleeves, Ralf, die du genannt hattest, dass man das mal macht, dass man guckt, wie fühlt sich Menthol an. Also eine kühle Weste, also kann man ja auch mal ausprobieren, verschiedene Maßnahmen, sich vielleicht vorher mal so ein Eisbad legen, wobei das ist jetzt natürlich im, ich sag mal, nicht ersten Block beim Berlin-Marathon auch schwierig, wenn man dann seinen eigenen Pool im Tiergarten aufbaut und dann irgendwie da was macht. Also muss man natürlich auch realistisch sein, ne? Aber da gibt es dann einfach andere Maßnahmen und vielleicht, wer da Lust hat, damit zu experimentieren, der macht hin und wieder mal seine Schweißrate bei verschiedenen Temperaturen. Der guckt, wie ist eigentlich Getränkeaufnahme, wie viel Salz kann man vorher zu sich nehmen. Natürlich immer unter Berücksichtigung von Blutdruckerkrankungen und sowas jetzt, aber davon ausgehend, dass man gesund ist, dass man da halt mal ein bisschen experimentiert und dann halt nicht einen Tag vorher denkt, oh Gott, jetzt muss ich noch dies und das und jenes machen und macht dann noch 7 neue Techniken und dann scheitert es halt nicht an der Hitze, sondern irgendwie daran, dass man was Neues gemacht hat. Also deswegen ruhig entspannt und pragmatisch daran gehen. Das Thema ist super wichtig, das ist halt für Gesundheit und für Performance und das ist für mich immer ganz gut, das als Win-Win auch zu verkaufen, weil die Performance-Gewinne, die man dann insbesondere bei heißen Wettkämpfen haben kann, sind 5, 6, 7, 8, 9%. Das ist halt super viel, da muss man eine ganze Menge Training machen. Das heißt, da kann man die Athleten auch immer ganz gut abholen, weil die sind natürlich auch schon an ihrer Gesundheit interessiert, aber das sind, also jetzt die Athleten, die ich vor allem betreue, erstmal Leistungssportler, die wollen da an ihre Grenze gehen und wollen halt um Plätze, Medaillen, Bestzeiten kämpfen. Und da ist es sicherlich sinnvoll, dann all in zu gehen und bei allen anderen pragmatisch angehen, eine gute Grundlage bilden und ein bisschen experimentell selber unterwegs sein. Und dann drücke ich allen sozusagen die Daumen, dass das dann auch gut klappt. Der Berlin-Marathon ist ja auch bei 11 Grad Celsius, ne? Deswegen sind da ja so viele. Also 11 Grad Celsius ist halt so die beste Außentemperatur historisch gesehen für Bestzeiten. Von daher ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht dort.
Absolut. Am Sonntagmorgen in Rot soll es 13 Grad sein. Das wäre herausragend, auch wenn es dann später 28 oder 30 wird. Hast du noch irgendeinen neuen Gimmick oder eine neue Strategie, die du halt mit den Top-DLV-Athletinnen und Athleten auf dem Weg nach Tokio, damit es heiß und schwül?
Dass die großen Geheimnisse hier im Podcast veröffentlicht werden, natürlich. Warum die deutschen Athleten in Tokio vielleicht einen kleinen Vorteil haben.
Ja, das ist, aber ich weiß ja, dass daran, also nicht nur deutscher Experten und ich glaube, ihr habt ja gerade in diesen Hitzegeschichten auch einen sehr, sehr guten internationalen Austausch, wenn ich das richtig weiß. Das gab es ja vor Doha, das gab es vor den Olympischen Spielen, Tokio und so weiter. Also da wird schon ausgetauscht. Ne?
Hören denn andere Nationen hier mit? Nein, also
höchstens Österreich.
Dann schöne Grüße auch in die Schweiz vielleicht. Nein, also... Ja, natürlich bin ich Mannschaftsarzt unserer Nationalmannschaft, aber ich bin auch Arzt und Wissenschaftler und wir teilen natürlich schon neues Wissen. Das ist halt irgendwie Teil meiner Arbeit. Und jetzt beispielsweise in München habe ich auch einen Vortrag zu diesem Thema gehalten bei European Athletics, wo halt alle anderen Nationen da waren. Und World Athletics hatte mich jetzt auch eingeladen, zu diesem Thema was in Tokio zu erzählen. Von daher teilen wir das Wissen schon auch und neue Erkenntnisse publizieren wir natürlich auch, sodass die für alle zur Verfügung stehen. Das ist ein Selbstverständnis meines Tuns sozusagen. Was wir natürlich machen, und da muss ich natürlich einmal 2 Shoutouts geben, einmal an Paul Schmidt-Hellinger, meinen lieben Kollegen, mit dem ich das jetzt auch... Oh, sehr gut, muss ich mir nochmal anhören. Lieber Kollege, mit dem ich lange auch schon zusammenarbeite, der da ja auch sehr verdient ist um dieses Thema und halt wirklich, während ich eher das wissenschaftlich betrachte und ist er halt der das alles an sich selber ausprobiert. Und halt auch sehr viel mit unseren Geherinnen und Gehern vor allem gemacht hat. Also da ist halt sehr viel Individualisierung und die sind aber, also die Athleten, die jetzt schon länger dabei sind, die sind aber auch mittlerweile so selbstständig, dass die da viel selber machen. Also Chris Linke, unser bester Geher aktuell oder seit vielen Jahren, der ist gerade in der Hitze, der ist in Spanien unterwegs, in Italien unterwegs, der schiebt immer seinen Ergometer vor die Sauna und macht dann halt Aufguss und versucht halt Luftfeuchtigkeit zu generieren. Und natürlich wäre mit einer richtigen Klimakammer wäre das alles noch besser, wo man das noch idealer simulieren können. Aber ich glaube, da braucht man, und das ist, glaube ich, das, wo es halt am ehesten hingeht, was Individuelles. Also jeder Mensch reagiert anders, jede Läuferin, jeder Läufer reagiert anders, dass man da halt sehr differenziert und individualisiert drauf guckt. Und der zweite Shoutout, den ich gern geben würde, ist halt Milan Klöver. Das ist eigentlich ein Physiker, Geophysiker, der so Klimamodellierung macht. Der war am MIT in Boston und ist jetzt in Oxford in England und macht halt eigentlich so riesige Klimamodellierungen. Und den habe ich dann mal angehauen, weil wir früher mal gemeinsam in einem Leichtathletikverein waren, ob er auch was für uns machen kann. Und der hat jetzt so im Bereich der Prädiktion gemacht, weil so Temperatur kann man ja irgendwie auf seinem Handy auch gucken. Und der hat halt aber auch Vorhersagen von jetzt beispielsweise Luftfeuchtigkeit, Strahlung und Wind, was halt in diese gefühlte Temperatur mit reingeht, auch mehrmals für uns gemacht. Also vor Tokio, vor Paris, vor Budapest. Und das ist halt, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Aber auch da ist für uns, das haben wir irgendwie über so einen damals Twitter-Bot gemacht, das konnten sich auch alle angucken. Also wir wollten dann auch dieses wissen, weil mein Job ist eher Gesundheit der Athleten. Also ich freue mich über Leistungen, aber das ist nicht mein Job. Also kurzfristige, langfristige Gesundheit von Athleten ist halt das, was mein Job ist. Und deswegen haben wir das auch offen geteilt und werden das auch immer wieder machen. Aber ich glaube, mit dem Wissen, was wir haben und das auch immer als Chance verstehen, also ein heißer Marathon Tokio oder ein paar Jahren in L.A., da wird es halt auch heiß. Das kann auch immer eine Chance sein, wenn man da gut drauf vorbereitet ist. Und genau.
Ja, so waren ja auch die Ergebnisse bei den Marathonläufern ja doch auch besser, als sonst im Weltvergleich eigentlich möglich gewesen wäre. Ne? Carsten, ganz herzlichen Dank, dass du in dieser Woche, ja, wo das Thema ja hoch ist und wenn ich die Vorhersagen angucke, dann bleibt es halt auch noch so in den nächsten Wochen. Die Win-Win-Situation ist schon mal ein sehr, sehr guter Hinweis, plus natürlich, dass diese kurzfristigen, also 1 bis 2 Wochen Strategien sehr, sehr gut greifen, hatte ich nicht auf dem Schirm, ist aber sicher extrem hilfreich, auch für alle Leute aus unserer Community. Habt ihr nicht auch irgendwo ein Paper veröffentlicht mit ein paar Herangehensweisen? Ich bin nicht ganz sicher, ob es das bei
der Vorbereitung gibt. Ja? Ich kann dir nicht mehr sagen, es ist ein Sonderthemen Zusatz Weiterbildung Sportmedizin. Da habe ich was gefunden, wo so 5 Fragen von dir, Carsten, mal beantwortet wurden. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Genau. Und würden auch deine Website quasi von der Medical School Hamburg verlinken, falls ihr noch mehr über Carsten und Carstens Werdegang erfahren möchtet. Ja, wir sagen vielen lieben Dank. Du gehst gleich weiter in den nächsten Termin, soweit ich das gesehen habe. War großartig. Danke für die ganzen coolen und aktuellen Insights und euch zu Hause. Ja, passt auf euch auf, falls ihr irgendwo startet. Viel Erfolg, behaltet einen kühlen Kopf und dann hören wir uns in alter Frische wieder in der nächsten Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Danke euch.